Das ist nicht immer ganz so einfach, das Leben zu genießen mit der Frau. Also den Frauen geht es wahrscheinlich genau das Gleiche mit den Männern, aber ist nicht ganz so einfach. Aber eine Ermutigung, dass es in der Bibel steht. Lest ihr auch Krimis? Hand auf, wer Krimis liest. Nein, lesen. Peter, lesen. Etwas für das Hirn. Nein. Also, und jetzt gibt es ja zwei Arten von Krimi-Lesern. Die einen lesen schön, genau. Sie hat das schon, Ursina hat das schon gemacht. Die einen lesen schön von vorne nach hinten und freuen sich auf den Schluss, wenn sie dann endlich erfahren, wer der Mörder ist. Und wie wir ja seit etwa 50 Jahren wissen, der Mörder ist immer der Gärtner, oder? Und es gibt dann die anderen, die lesen dann zuerst den Schluss, damit sie wissen, wer der Mörder ist. Und dann fangen sie wieder von vorne an. Ich frage jetzt nicht herum, wer jetzt zu welcher Kategorie gehört. Aber ihr habt es vielleicht auch gemerkt, wenn ihr jetzt bei der Predigtreihe immer schön mitgehört habt. Wir haben ja zuvorderst angefangen mit dem Kohelet, nicht zuhinterst. Es gibt ein Schlusswort, auf das gehen wir nachher dann noch ein. Aber wir kommen heute zu diesem Schluss dieses Buches. Und es ist auch dann ziemlich dramatisch hier im letzten Teil. Dramatisch, weil sich da irgendwie zwei völlig entgegengesetzte Dinge vereinen müssen. Vielleicht in unserem Denken und in unserem Leben oder in unserer Einstellung. Dramatisch ist auch das Gedicht, das wir miteinander dann lesen werden. Und dramatisch auch die Schlussfolgerungen. Doch wir fangen heute von vorne an, nicht von hinten. Oder zumindest am Anfang vom Ende. Und da fangen wir mal mit dem ersten Abschnitt an. Also es geht um die Bibelstellen 11, 7, also Kohelet 11, 7 bis 12, 14, also bis zum Schluss. Der erste Abschnitt 11, 7 bis 10. Süß ist das Licht und gut ist's für die Augen, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, so soll er sich in ihnen allen freuen und soll an die Tage der Finsternis denken, dass es viele sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind nichtig. Ist euch da etwas aufgefallen in diesem ersten Text? Zwei völlig entgegengesetzte Dinge. Habt ihr es gehört oder gelesen? Also wir haben sich dann da zum ersten Mal die Zehennägel aufgerollt. Aber mal von Anfang, ja, weil es ist nicht ganz so einfach. Aber mal von Anfang an, eigentlich sollte hier ein Titel stehen, hey, Leben der Gegensätze. Das fängt schon in Vers 8 an. Denn wenn der Mensch auch viele Jahre lebt, so soll er sich in ihnen allen freuen. Und soll an die Tage der Finsternis denken. Oder? Geht das zusammen? Man soll sich freuen und an die Tage der Finsternis denken. Also Freude und Leid. Wer alt geworden ist, hat schon viele Tage gesehen, dunkle wie auch helle Tage. Und da sagt der Prediger, freu dich an deinen hellen Tagen, denn du weißt doch, dass es auch finstere Tage geben wird. Und zwar einen Haufen, wenn das Leben lang ist. Die finsteren Tage, die da kommen, werden. Aber wie soll man das können? Kann man das überhaupt? Kann es in einem langen Leben Freude trotz all der dunklen Tage geben?
Ja,
Jetzt müssten alle aufspringen und sagen, ja, es gibt auch Freude im Leben. Oh. Schwermut, Schwermut drückt uns hier hinunter heute. Ja, natürlich, Freude, nein, nicht Freude herrscht, das war ein anderer, aber Chairete, oder? Also freut euch. Und noch einmal sage ich euch, freut euch, sagt einmal der Paulus, oder? Warum soll man sich freuen?
Durch den Herrn.
Entschuldigung?
Durch den Herrn Jesus.
Ah, wir haben Jesus. Ja.
Es tut einem gut,
wenn man sich freut, ja, richtig. Ja. Und dann kommt wieder der nächste Tag, der wieder ein bisschen schwerer ist, hä? Und finster ist. Kann man sich dann immer noch freuen? Nein? Ja? Nein? Ja, haben wir wieder zwei Kategorien von Menschen, hä? Entschuldigung?
Wer bietet mehr?
Ja, richtig, ja. Also Freude. Vielleicht müsste man mal darüber nachdenken, was Freude überhaupt bedeutet im biblischen Sinne. Ist das immer so ein Hochgefühl? Oder ist es vielleicht eher etwas anderes? Also wenn da der Paulus zum Beispiel schreibt, man soll sich freuen im Herrn oder man soll sich freuen an der Wahrheit, dann ist das eher etwas, vielleicht etwas Intellektuelles, dass man eben wissen darf und wissen kann, dass es da noch etwas anderes gibt. Denken wir immer ein bisschen zurück, Kohelet, gell? Unter der Sonne und nicht jenseits der Sonne. Weil diese Frage, was es noch jenseits der Sonne gibt, die beantwortet er in keinem Stück, das kann ich euch jetzt schon verraten, im ganzen Buch nicht. Er sagt nur immer unter der Sonne. Die große Frage bleibt stehen, was ist denn jenseits der Sonne? Vielleicht ein Hinweis auf etwas? Es ist nicht nur ein Gefühl, diese Freude, sondern es geht darum, dass man sich auch in den finsteren Zeiten dann halten kann an das, was Gott uns versprochen hat. Und wenn hier dann der Kohelet sagt, alles was kommt ist Nichtigkeit, so verweist er wieder darauf, dass alles unter der Sonne keinen Bestand hat. Also auch die finsteren Tage nicht, die haben ein Ende. Und was alles da passiert. Es bleibt dem Menschen nur zu genießen, gell Dieter, was ihm geschenkt wird, um Freude daran zu haben. Das haben wir auch immer wieder gehört und gesehen, gell, in diesen ganzen Texten von Kapitel 1 bis hier Kapitel 12 dann. Und dann kommt der zweite große Gegensatz. Der junge Mensch, und da hat sich irgendwie meine Zehennägel haben sich gekräuselt. Was soll der Mensch tun, da im Vers 9? Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Was kommt einem da spontan in den Sinn? Ja, Selbstverwirklichung, ja genau. Hä? Die Jonas macht große Augen. Warum?
Die Bibel ist relativ klar, dass das Herz einen verrät und nicht in die Richtung.
Hat sich da bei euch nichts bewegt? Wenn er da der Kohelet dem jungen Mann oder der Jugend sagt, wandelt in den Wegen eures Herzens und nach dem, was eure Augen sehen. Also quasi, nehmt das, was die Welt euch bietet und was ihr sehen könnt. Hä? Ist das ein Widerspruch in der Bibel? Wieso nicht? Also wenn ich doch bei Paulus sage, oder wenn ich jetzt zum Beispiel komme da, im 1. Johannes 2,15 lese, habt nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Also nur als kleiner Beispiel, das ist einer unter vielen, wo es darum geht, nach dem Herzen zu wandeln und das zu machen, oder sich das zu nehmen, was einem in die Augen springt, dieser Welt.
Ist ja nicht alles negativ.
Ist nicht alles negativ. Okay, ja. Ein sehr weltlicher Rat für unter der Sonne, gell? Ja, richtig, ja, genau. Es geht ja noch weiter, der Vers 9, gell? Ja, genau, da liest jemand noch den Kontext. Hä? Ja, aber nochmals, widerspricht sich da die Bibel? Widerspricht da der Kohelet dem Johannes und dem Paulus, respektive umgekehrt? Widerspricht der Johannes und der Paulus dem Kohelet zum Beispiel?
Das ist der zweite Teil vom Satz.
Also ich sage meinen Studis immer dann, und das ist jetzt wirklich, ein menschlicher Rat von mir, aber wenn ihr in der Bibel so einen Widerspruch findet, aber ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, so einen vermeintlichen Widerspruch, etwas, das sich quasi gegensätzlich gegeneinander wendet, so ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil dann wäre eine der beiden Stellen falsch. Und wenn wir dann aber annehmen müssen oder annehmen wollen, dass die Bibel ohne Irrtum ist, kann das also nicht sein. Und da haben wir einen Konflikt jetzt. Oder? Also, wenn man einen Widerspruch findet in der Bibel, der uns einfach nicht sofort aufgeht, dann liegt das eigentlich immer daran, dass man die eine der beiden Stellen falsch verstanden hat. Okay? Vielleicht auch hier. Vielleicht habe ich jetzt extra den Vers falsch verstanden oder ich will nicht weiterlesen oder so. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Entferne den Unmut, geht es dann weiter aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind nichtig, sagt er da im Folgenden. Mit diesen letzten Worten, Jugend und dunkles Haar, oder? Sehen wir da den Zusammenhang. Der junge Mensch soll seine Jugendzeit genießen und nicht einfach schnell hinter sich bringen wollen. Wie schnell wollen wir doch erwachsen sein oder 16, damit wir ins Kino gehen können, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Man will dann sofort ein bisschen älter sein, dass man dann Dinge machen darf, die man ja vorher noch nicht machen darf. Aber die Jugend vergisst sehr schnell, dass Erwachsensein eben mehr aus mehr besteht, als nur Dinge dürfen. Machen dürfen können. Hä? Sondern es geht ja auch darum, dass es dann eben dunkle Tage geben wird. Sorgen und Verantwortungen. Und dass man einen alten, weisen Menschen mit weißem Haar nicht mehr so schnell überraschen kann, weil er schon alles gesehen hat oder vieles gesehen hat. Man kann ihm auch nicht einfach Freude bereiten. Er spricht hier zudem auch über die andere Seite der Medaille, dieses Lebens. Es gibt eine göttliche Ordnung, wir haben darüber auch schon gesprochen, zu der wir berufen sind, in ihr zu leben. Das hatten wir schon. Dazu gibt er den Rat, keinen Unmut und kein Übel an sich heranzulassen. Andere Übersetzungen sprechen davon Kränkungen und Unheil. Also der junge Mensch soll, wenn er sein Leben genießen will auch, trotzdem nicht in seinem Übermut die anderen Menschen kränken. Das ist sein Rat. Und er soll sich nicht leichtfertig in üblen Handlungen verstricken. Paulus referiert darüber ganz viel in seinem Brief, dass man Abstand nehmen sollte von Handlungen, die wieder Gott sind oder seiner Ordnung. Diese zwei Dinge, Rücksicht auf andere und nicht übel handeln. Leichtfertigkeit und Unzucht, wenn man es so nennen will, zu beiden ist das Risiko in der Jugend groß, das wissen wir. Denn beides darf man ja vorher nicht. Und man will ja auch dann halt, oder? Und das ist auch ein guter Rat, aber für Menschen, die vielleicht nicht mehr ganz so dunkles Haar haben oder gar nicht mehr so viele Haare haben. Also ein Rat für uns alle. Abstand nehmen von Kränkungen und vom Unzucht, vom Unheil. Das ist das, was er der Jugend hier rät. In diesem letzten Abschnitt des 11. Kapitels. Aber es hat auch einen Grund, warum der Prediger der Jugend so etwas rät. Lesen wir doch weiter. Nächster Abschnitt dann Kapitel 12, 1 bis 8. Und dieser Abschnitt ist ein bisschen speziell. Ich will den mal ein bisschen probieren, ein bisschen anders vorzulesen. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenige geworden sind. Und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen, wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird. Wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher und gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Wenn man sich auch vor jeder Anhöhe fürchtet und Schrecknisse auf dem Weg sieht. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich mühsam fortschleppt und die Kaper versagt. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und die Trauernden gehen auf der Straße umher. Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Schale zerspringt und der Krug an der Quelle zerbricht und das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Das ist ein Gedicht im Hebräischen. Ein Gedicht Salomos. Von was spricht er da? Habt ihr die Bilder ein bisschen verstanden?
Vom Altwerden.
Vom Altwerden, ne? Vom Altwerden. Wir hatten jetzt gerade die Jugend, he? Und jetzt schaut er auf das Alter. He? Vom Sterben, vom Tod. Die Hüter des Hauses. Wenn die Beine anfangen zu zittern, weil sie nicht mehr so stark sind. Und die anderen nicht mehr tragen können, die Arme. Die Müllerinnen, weil sie wenige werden. Was wird weniger im Alter? Nicht nur die Haare.
Die Zähne.
Trübe, die aus dem Fenster schauen. Was wird trübe im Alter?
Die Augen.
Man sieht nicht mehr gut. He? Die Türen zur Straße verschlossen sind, wenn man verstummt, weil man vielleicht nicht mehr viel zu sagen hat oder nicht mehr viel zu sagen weiß. Klappern der Mühle leiser wird. Was könnte das bedeuten? Genau, wenn man nicht mehr gut hört, wenn das Gehör langsam versagt. Wenn der Mandelbaum blüht, wie blüht der Mandelbaum? Weiß, genau. Wenn das Haupt weiß wird, oh. Und dann die silberne Schnur und die goldene Schale und der Krug, der zum Brunnen, der zerbricht, das sind Bilder für das Leben, das zu Ende geht. Und zwischendurch haben wir da diesen Vers, denn der Mensch geht in sein ewigen Haus und die Trauernden gehen auf der Straße umher. Ja, gell, die Klageweiber, die früher dann den Tod eines Menschen besungen haben in der Öffentlichkeit. Und da haben wir diesen Gegensatz zum jungen Menschen von vorher. Und noch ein Rat gibt er da dem jungen Menschen. Er soll schon in seinen Jugendtagen an Gott denken. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. So fängt das 12. Kapitel an. Und sein Schöpfer, dem der Mensch alles verdankt. Ja, der Schöpfer, oder? Von dem gehen auch die guten wie die schlechten Tage aus. Daher rahmt der Gedanke an Gott diese Verse ein. Gedenke an deinen Schöpfer am Anfang und alles kehrt zu Gott zurück am Schluss. Dieses Gedicht erinnert mich ein bisschen an das Kapitel 3. Gell? Alles hat seine Zeit. Das haben wir miteinander auch angeschaut. Freude, Leid, Jugend, Alter, Gericht. Aber in der ganzen Zeit, und davon redet Salomo in seinem ganzen Buch immer wieder, soll der Mensch an Gott denken und in seiner Ordnung, seinem Willen leben. Das ist sein Rat oder seine Mahnung. Und hier kommt am Schluss des Buches wieder auf diesen Gedanken zurück. Und es erinnert mich noch an einen Comic, das ich mal von langer Zeit gesehen habe. Ich denke, den kennt ihr auch noch. Ja, das sagt er dann auch noch. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Kennt ihr das noch? Ja? Also, man ist, um an Gott zu denken oder sich mit Gott zu beschäftigen wollen, ist man entweder zu jung oder zu verliebt, gell Dieter? Zu besorgt oder zu beschäftigt dann. Ja? Dann ist man dann zu alt, dann muss man nicht mehr etwas ändern wollen in seinem Leben, oder? Und irgendwann ist es dann aber zu spät. Gedenke an deinen Schöpfer in deinen Jugendtagen. Irgendwann kann man nicht mehr an den Schöpfer denken und dann ist es zu spät. Ein bisschen schwer heute. Das sind die letzten Verse, also auch dieses Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Alles ist nichtig. Das ist das Schlusswort von der ganzen Predigt und von den ganzen Ratschlägen des Salomo, des Kohelets, des Predigers. Und jetzt kommen noch ein paar Verse, 9 bis 14. Und das ist eigentlich so ein Epilog dessen, der das Ganze zusammengefasst hat. Salomo hat das Buch, wir haben das miteinander angeschaut, ganz am Anfang hat er das Buch nicht geschrieben, aber die Weisheit ist von ihm. Und jemand anders hat das dann gesammelt und zusammengestellt und dann dieses Buch erschaffen quasi. Und hier kommt jetzt der Epilog des Verfassers. Das Schlusswort gehört nicht Salomo, sondern dem Verfasser selbst, der dieses Buch Prediger aufschrieb. Dem Lob an den weisen Salomon mit seinen vielen Sprüchen folgt eine Anmerkung, die uns sicher auch betrifft. Aber ich will zuerst den ganzen Abschnitt lesen hier. Und über das hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und erforschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden und die Worte der Wahrheit richtig aufzuzeichnen. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und über diese hinaus, lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Soweit dieses Schlusswort. Da haben wir auch gerade den Vers 11 gelesen. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Aussprüche. Ja, ich habe jetzt gerade erwähnt gehabt, ein bisschen schwerer Morgen, ein bisschen schwere Kost heute. Und es ist manchmal schon so, dass Weisheit oder auch eben Wahrheit manchmal wehtut. Wir leben ja heute in einer Zeit, da will man da einander nicht ein bisschen wehtun und man will ein bisschen sanft miteinander umgehen oder niemand verletzen, schön ein bisschen drumherum reden und ja, nicht die Wahrheit sagen, weil die Wahrheit könnte jemanden vielleicht aufregen oder zu Tode betrüben oder was auch immer. Aber wir sind berufen, die Wahrheit zu sagen und zu verkünden. Das ist unsere Berufung als Christen. Welchem Trend wollen wir jetzt folgen? Aber die Wahrheit tut man manchmal weh und es ist nicht immer angenehm. Auch als Eltern weiß man das. Tut manchmal weh, wenn man den Jungen sagen muss, hey, so, da geht es nicht durch, weißt du, und das ist richtig und nicht hier, was du machen möchtest. Und weise Worte entsprechen oft gar nicht dem, was wir gerne tun wollen. Oder? Wir würden ja gerne nach unserem Herzen und nach unseren Augen leben. Das ist das, was wir gerne würden. Es ist dann schon schön und lustig und einfach, oder? Und dann kommen die weisen Worte, ob es jetzt von Salomo ist oder von jemand anderem, die passen so und so gar nicht ins Konzept. Liegt es vielleicht daran, in diesem ganz kleinen Teil hier, der da sagt, sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und jetzt dünkt mich, als ich das gelesen habe, hier redet der Verfasser nicht von Salomo, sondern von dem, der Salomo seine Weisheit verliehen hat, nämlich von Gott. Weise und wahre Worte kommen von Gott und von Gott kommen nur wahre und weise Worte. Er redet von Gott und auch Gott passt uns oft so gar nicht in unser Lebenskonzept. Und dann denken wir uns, naja, es gibt ja auch viele Weisheiten in der Welt, verfasst und gesprochen von Menschen aller Herkunft, da geht man dann zum Dalai Lama und dann geht man auch zu ich weiß nicht wem, weise Worte von einem Papst oder von wem auch immer, von Menschen in dieser Welt und orientiert sich an diesen Dingen, was sie da sagen und geschrieben haben. Und genau dagegen kommt jetzt dieser Vers 12. Und über diese hinaus, also über diese Worte dieses eines Hirten, lass dich warnen, mein Sohn, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Also, der Kohelet kostet dich vielleicht deinen Job, Kurt, hä? Nicht mehr viele Bücher verkaufen. Ja, so, ganz so ist es schon nicht gemeint, gell? Aber ihr seht den Sinn, hä? Alles, was nicht von Gott kommt, ist was? Ist unter der Sonne, Entschuldigung? Ja, man kann das auch so ausdrücken, ja? Unter der Sonne ist ja Nichtigkeit unterworfen. Also es ist vergänglich. Es ist ein Hauch. Das wird einmal ausgesprochen und dann verweht es und es ist dann nicht mehr da. Es ist nichtig. Alles, was nicht von Gott kommt, hat keinen Bestand. Bleibt unter der Sonne, ist nichtig. Genau wie wir, wenn wir auf sie hören, dann bleiben wir unter der Sonne, wenn wir auf die Weisheiten dieser Welt vertrauen. Menschliche Weisheit kommt uns manchmal sehr weise vor. Sie kann auch wahr sein, doch sich auf sie zu verlassen, ist trügerisch. Man weiß manchmal nicht ganz genau. Und manchmal sind ja diese weisen Menschen ja auch Christen, die etwas gesagt haben oder etwas aufgeschrieben haben. Oder ich sage mal das mal so, oder vermeintliche Christen, die da irgendwelche Bücher geschrieben haben und die dann verbreiten und die Gläubigen verlassen sich darauf, dass das alles wahr ist, was da drin steht. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht so. Wie viele sind von Gott abgefallen, weil sie sich auf die Welt und ihren Verlockungen, ihrer Weisheit, ihrer Wahrheit, ihrer Versprechen oder Versprechungen eingelassen haben? Es sind so viele Christen in den Irrtum gelaufen, verloren gegangen, weil sie sich auf die Weisheit dieser Welt verlassen haben und auch auf ihre Verlockungen. Denn normalerweise, das sagte der Paulus dann da auch mal, gell? Es wird eine Zeit kommen, da hört man dann nur noch diejenigen, die da etwas sagen, was einem in den Ohr kitzelt, oder? Das, was einem gefällt, einem Prediger zuzuhören, wenn der etwas sagt, was einem gefällt. Aber es geht nicht um Gefallen, es geht um Wahrheit. Ja, genau. Ja, genau. Weisheit, Wahrheit für die Ewigkeit. Jenseits der Sonne finden wir nur bei Gott. Es können noch so viele auch christliche Bücher geschrieben werden. Einen Makel haben sie alle. Nämlich, sie sind nicht von Gott. Sie können schon erbauend sein. Aber immer schauen, es ist nicht Gottes Wort direkt, sondern es sind immer Erfahrungsberichte und es sind Eindrücke von Menschen. Ich sage nicht, ich verteufle jetzt nicht diese ganze christliche Bücher, versteht mich richtig, aber man muss da unterscheiden. Sie sind nicht Gottes Wort. Am Schluss möchte ich gerne noch ein Zitat von, das habe ich nicht mehr gefunden. Von wem das ist, ich hatte es in meinen Notizen, habe ich das abgespeichert für diese Predigt und habe nicht dazu geschrieben, von wem das ist. Ich habe es nachher nicht mehr gefunden. Aber es passt wirklich gut. Hauptaussage also dieses Buches ist dabei nicht die Klage über die Vergänglichkeit des Lebens, dass der Mensch nichts festhalten könne. Vielmehr bringt Kohelet den Leser und Hörer zum Staunen darüber, wie Gott in seiner Voraussicht, in seinem ordnenden Handeln in der Schöpfung alles mit Bedacht versieht. Der erlebende Mensch ist nicht der Willkür irgendwelcher Mächte oder Ereignisse ausgeliefert, sondern eingeordnet in eine Welt, über die Gott die Hand hält. Gott ist immer noch am Steuer. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Und das darf uns Trost geben. Trotz all dieser Texte vom Prediger, wo er die Welt ein bisschen zerreißt und alles als nichtig bezeichnet. Es schimmert doch immer wieder durch, dass es noch etwas gibt, das darüber steht. Und das ist Gott. Und wenn wir an diesem Leben verzweifeln wollen, wenn alles drunter und drüber geht und wir den Prediger in seinem Wort nur allzu gut verstehen, und das kann wehtun, wenn wir dann wissen, was er sagt, wie alles nichtig sein kann, wie alles mühselig sein kann, dürfen wir doch an diesen einen Weg denken, den Gott für uns bereitet hat. Er hat einen Weg für jenseits die Sonne bereitet. Ein Weg, der nicht unter der Sonne bleibt, sondern eben weitergeht. Die Antwort, die Kohelet nicht gibt, wie komme ich da weg und von unter der Sonne? Wie komme ich über die Sonne hinaus? Und darum weist das Buch ganz stark auf diesen Weg hin, den wir dann im Evangelium erkennen dürfen. Christus. Der Weg für die Ewigkeit. Der Weg für jenseits der Sonne. Weil Kohelet nichts darüber sagt. Ist ein bisschen komisch, gell? Aber das ist tatsächlich so. Er ist der Weg über die Sonne hinaus, der Weg dahin, wo alles Bestand hat, wo nichts mehr zerfällt, wo keine finsteren Tage mehr sein werden und die Freude einschränken würden. Bei Gott ist das möglich. Und das hat Christus selbst gesagt. Das haben wir auch miteinander angeschaut, gell? Ja. Amen.